Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Harzlichem, wir begrüßen heute den Frühling und zwar
Bernd Sternahl
und Konstanze Holthoff.
Ich wollte heute eigentlich schon in kurzer Hose kommen.
Wolltest du schon in kurzer Hose?
Ja, wir haben ja heute, wir haben ja heute meteorologischen Frühlingsanfang.
Ah ja.
Und dann hat es aber auf einmal bei uns angefangen zu schneien, wie verrückt.
Nein, bei uns hat es nur unterwegs geregnet und ich hatte schnell noch eine Mütze und Schirm eingepackt.
Und dann dachte ich mir, fährst du zum Radio, sieht sowieso keiner, ob du kurze Hose an hast, oder?
Das stimmt.
Naja, nun wollen wir aber doch ein bisschen über den Frühling reden, denke ich. Der Winter war lang genug, ne? Und alles freut sich jetzt, wenn es wieder ein bisschen grünt und blüht.
Und da sind die Winterlinge mit die ersten Frühlingsboden.
Ja, mit Schneeglöckchen zusammen sind das eigentlich so die ersten. Ne?
Bei uns in der Siedlung haben auch schon viele
Winterlinge. Ich denke mal, Winterlinge kennt jeder, solche gelbblühenden. Ja, und die sind ja aus der Familie der Buschwindröschen. Also die Blüten sehen ja fast genauso aus wie die der Buschwindröschen, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Im Grunde genommen sind sie nur gelb. Ist zwar eine eigene Gattung, aber dennoch. Und sind halt die ersten, die von Februar bis März teilweise schon aus dem Schnee heraus oder im Schnee beginnen zu blühen.
Ja, wenn so sonnige Flecken um die Mittagszeit erscheinen.
Und die Blüten gehen ja auch nur auf, wenn die Sonne scheint. Mhm. Sind auch nur tagsüber geöffnet, danach gehen sie wieder zu. Das Besondere ist halt auch noch, am Anfang kommen ja nur die Blüten und das Kraut kommt erst danach. Das ist ja aber bei vielen Frühblühern eigentlich so. Und wie bei den Buschwindröschen auch, sind die natürlich sehr giftig. Insbesondere die Rhizome, also was unten in der Erde ist. Ne? Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Erste, was an Grün bei uns wächst, das würde sonst in der freien Natur schnell vom Wild weggefressen werden. Und somit hätten die keine Überlebenschance. So haben die halt evolutionstechnisch Gift gebildet und schlauerweise, die Tiere wissen das und gehen da nicht ran. Ja, und die Winterlinge, die gehören ja zu den sogenannten Neophyten. Das heißt, sie werden mehr oder weniger bei uns als heimisch betrachtet. Sie sind hier in der heimischen Flora im Grunde genommen seit oder vor 1492 heimisch. Also hier eine exakte Werte werden halt dort einkategoriert. Ja. Winterlinge sind nicht ursprünglich hier aus Mitte Europa. Sie sind irgendwo wahrscheinlich aus Südeuropa eingeführt worden. Aber wer und wann, weiß keiner.
Und wo gibt es denn die schönsten Stellen im Harz?
Ja, das ist im Landschaftspark Degennershausen. Ich weiß nicht, der müsste hier eigentlich in der Region recht bekannt sein.
Ja, ja? Das ist ja hier nicht weit weg.
Im Mansfeldischen.
Ja, genau.
Oben. Ja?
Ja.
Und dieser Park, der hat sich ja so in den letzten 10 Jahren mächtig entwickelt. Ist also wirklich, wer schon lange nicht mehr da war, wirklich lohnenswert, auch mal einen wunderschönen Frühlingsspaziergang zu machen. Dieser Landschaftspark Degennershausen dort ist ja schon sehr alt. Der ist ja schon im frühen 19. Jahrhundert entstanden und ist dann aber später zu DDR-Zeiten total verwildert, sag ich mal, hat sich keiner drum gekümmert. Und nach der Wende hat sich dann ein Verein gebildet. Dann ist er wieder neu gestaltet worden. Schön ist halt, es ist kein Garten, es ist ein Landschaftspark. Sind, ich weiß nicht wie viel, 4 oder 5 Kilometer Wanderwege dort drinne und gibt eigentlich eine ganze Menge zu sehen. Wunderschöne alte Bäume und halt auch große Flächen mit Winterlingen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, auch große Flächen mit Krokussen. Krokusse sind ja einer dieser weiteren Frühblüher, die zwar auch nicht mal aus unserer Region ursprünglich stammen, die aber auch diesen Neophyten zugerechnet werden, die also auch schon, also ab 1500 etwa hier nachgewiesen sind.
Naja, klar, und wenn sie so früh blühen, das haben ja schon immer die Menschen gemacht.
Ja. Ja, und das Schöne ist ja bei Winterlingen, wie auch bei Krokussen oder was wir ja auch noch so haben, Schneeglöckchen, wenn die einmal gepflanzt sind und die haben den entsprechenden Boden, die breiten sich ja automatisch immer weiter aus. Man muss dann also nie wieder im Grunde genommen was machen. Ne? Man muss nicht wieder aussehen oder pflanzen. Einmal 100 Stück und es dauert halt seine Zeit. Bei Winterlingen heißt es, glaube ich, dass die 3 oder 4 Jahre brauchen, bis das erste Mal blühen. Aber dann vermehren die sich sowohl durch Samen wie auch durch ihre Wurzelrhizome automatisch. Und so kommen ja auch diese teilweise riesigen Flächen zusammen. Ja, und wie gesagt, dort gibt's die gelben Flächen. mit Winterlingen und dann Krokusflächen. Bei Krokussen ist es immer sehr unterschiedlich. Da gibt es ja nun mittlerweile fast alle erdenkbaren Farben.
Viele so in lila, manche auch in gelb
und weiß
oder so schattiert,
rötlich, so ja, also abgesehen, ich glaube, grün, aber ansonsten gibt es, glaube ich, mittlerweile alle Farben.
Ja.
Ja. Das sind ja auch sehr viele Hybriden, die gezüchtet worden sind im Laufe der Jahre. Aber diese beiden, wie gesagt, Vertreter der Frühblüher, die sind dort oben sehr stark vertreten und sind immer herrliche Bilder. Mhm. Na, wenn da so ganze, ganze
so Teppich,
Flächen, ganze Wiesen teppichartig damit blühen. Ne? Über andere, wie Märzenbecher und so weiter, hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal berichtet. Da gibt es ja auch so einige Stellen, wo das ähnlich ist. Ne? Aber da oben, wie gesagt, hat man auch halt in Degenershausen gleichzeitig die Möglichkeit, wunderschöne Büsche und Bäume mit zu bewundern. Na gut, ich sage mal, jetzt ist es noch ein bisschen sehr früh, aber...
Oh, das geht manchmal schnell, ein paar Tage richtig Sonnenschein, dann
es soll ja auch in den nächsten Tagen, eigentlich in den nächsten Wochen verhältnismäßig mild sein. Und dann geht das eigentlich alles sehr, sehr schnell. Ne? Klar, sind wir nicht davor gefeit, dass nochmal irgendwie der Winter zurückkommt oder sowas. Das wissen wir alle nicht, aber...
Ja, aber selbst wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich auch zugucken, wie die Krokus und alles sprießt. Ja.
Na, dem macht das ja auch nichts. Nee. Sowohl den Winterlingen nicht wie Krokussen oder sowas, wenn es nochmal kalt wird. Ne?
Und du hast ja auch gerade jetzt, wenn wir gerade beim Sprießen sind und bei Saft in der Natur, da hattest du ja auch einen ganz besonderen Saft.
Der eigentlich bei den meisten ja nicht mehr so ganz irgendwo im Fokus steht, den Birkensaft. Wenn wir zu den alten Germanen zurückgehen, sage ich mal, ein ganz begehrter Saft.
In neuen Kräuterbüchern findet man es, glaube ich, auch wieder.
Ja, aber selten immer noch bei uns, sage ich mal. In vielen Ländern, in Skandinavien, in Osteuropa, wird das ja immer noch kommerziell betrieben. Bei uns eigentlich nicht. Warum, weiß ich. Früher war dieser Saft, ja, ich sag mal so, Energiespender. Mhm. Der hat unwahrscheinlich viel Zucker, unwahrscheinlich viel Vitamine und ist schon zu gewinnen, sobald der Winter seinem Ende entgegengeht. Ne, sobald die Bäume anfangen, wieder Saft zu treiben und dergleichen, ist er zu gewinnen. Und das war natürlich insbesondere in alten Zeiten für die Menschen doch von erheblicher Bedeutung, wenn noch nicht viel gewachsen ist und dergleichen.
Ja. Das war mal auch mal eine Abwechslung.
Eine Abwechslung und eine Nährstoffquelle. Ja. Die haben ja auch vieles draus gemacht. Ne? Sprich, solche Dinge wie vergorener Birkensaft. Man kann also Bier draus machen, ne? Man kann Wein draus machen, alles Mögliche. Mhm. Und man kann natürlich auch so trinken, wie er ist. Und es ist erstaunlich, wie viel Saft so eine mittlere Birke, ich sag mal Stammdurchmesser 10, 15, 20 Zentimeter, wie viel Saft die treibt. Das ist also teilweise, kommen da viele, viele Liter zusammen.
Ja? Aber so oft darf man es wahrscheinlich auch nicht übertreiben, oder? Mit den Anzapfen?
Gute Frage. Sollte immer vorsichtig sein, natürlich, dass man die Bäume nicht allzu stark verletzt. Birkensaft kann man ja auf unterschiedliche Weise gewinnen, indem man irgendwo den Baum ein bisschen, den Stamm ein bisschen anbohrt. Und am besten ist, man hat dann irgendwo ein kleines Plastikröhrchen mit drin, was man da reinstecken kann und dann kann man es ins Glas oder den Kanister laufen lassen. Eine andere Variante ist, wenn man rankommt, dickere Äste abzuschneiden. Und die dann irgendwo in die Fäß reinzuhalten und dann läuft der Saft auf raus. Mhm. Ist also ein sehr süßlicher Saft und der ja auch bis heute angewandt wird in Naturheilkunde, insbesondere für Rheuma und Gicht.
Und hier steht eine dicke Birke mit 50 cm Brusthöhendurchmesser liefert bis zu 10 Liter Birkensaft pro Tag, abhängig von Wetter und Bohrung.
Das ist enorm, ja?
Ja, und der Saftfluss hält maximal 2 Wochen an. Also könnte man jeden Tag zur Birke gehen und...
Das hat ja, wie gesagt, das haben die früher ja auch gemacht. Die haben da richtig, was es da so an Überlieferung gibt, so dolle viel ist das nicht, aber die alten Germanen haben das gemacht, haben das solch durch diesen mächtig hohen Zuckergehalt und andere Dinge, die enthalten sind, alle möglichen Enzyme und dergleichen, soll der extrem schnell vergären. Also nach 2-3 Tagen ist da schon...
Sollte man nicht mehr so viel von trinken.
Alkoholisches draus gewonnen, ne? Und das haben die natürlich genutzt. Ne? Ich sag mal, es heißt auch immer, früher wurde dann mit diesem vergorenen alkoholischen Saft, es wurde dem Wasser zugesetzt, wurde ja sowieso viel mit alkoholischen derartigen Dingen gearbeitet, weil man ja oftmals kein sauberes Wasser hatte. Ja. Ne? Und das war dann so ein bisschen desinfiziert. Ja, und das ist bei uns, wie gesagt, Birkensaft gibt es noch in Reformhäusern und dergleichen zu kaufen für teures Geld. Also das kann man aber auch mal durchaus mal so probieren, wie es eben gesagt hat. Ja, aber die stehen ja überall im Wald. Wenn man mal einen ausgiebigen Spaziergang macht und man bereitet sich ein bisschen vor, nur aus Spaß. Man soll ja nicht irgendwo das kommerziell, das wäre sicherlich auch verboten. Ja, aber wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und ich komme an der Birke vorbei und ich habe eine Plasterflasche dabei und schneide meinen dickeren Ast jetzt ab und lasse das reinlaufen. Also es besteht keine Gefahr der Vergiftung. Ja, und wie du eben schon vorgelesen hast, es sind erstaunliche Mengen, was da kommt. Das kann man sicherlich jedes Jahr wieder machen.
Ja, bestimmt.
Sie machen es ja auch, was ja heute auch eingeschlafen ist, was wir zu DDR-Zeiten immer noch hatten, die Gewinnung von Harzen aus Kiew, die nur dazu angelegt wurden, im Grunde genommen, um für die chemische Industrie die Harze zu gewinnen. Ja. Ne? Und die Bäume sind auch nicht eingegangen. Nee. Und wer das mal gesehen hat, die waren ja wirklich ziemlich lidiert teilweise, ja? Und ich sag mal, hier muss man wirklich nur, wenn man so einen 7-8 Millimeter irgendwelchen Schlauch hat oder sowas, ne, so ein großes Loch dort reinbohren und auch nicht tief. Ne? Man muss praktisch nur durch die Rinne, ja, ne?
Nicht, dass man wieder rauskommt.
Ja, die Stangen durchbohren. Oder nur im Grunde durch die Rinde durch und dann, sag ich mal, momentan sicherlich schon, dann läuft der Saft. Ja, man kann schon sagen, ist wohl schmecken. Süßlich.
Weißt du, auch schnell süß. Ja? Ja, und Süße empfindet man ja
und
meistens
sehr,
als
sehr, sehr energiereich. Ist also erstaunlich, ne? Naja, und ich sag mal, ich nehme beispielsweise immer Birke als Haarwasser. Das heißt zwar, die Wirkung ist nicht nachgewiesen, aber ich habe meinen Haarausfall seit 10 Jahren stoppen können. Ich bin immer der Meinung, sowas sind auch immer interessante Dinge für Familien, für Kinder.
Ja.
Ne? Leider Gottes, sag ich mal, haben unsere Kinder heutzutage die meisten nur noch sehr, sehr wenig Ahnung von unserer heimischen Flora und Fauna. Ja. Wir sind ja damals, ich bin ja nun am Wald groß geworden, ne? Wir sind jeden Tag dort irgendwo rumgestromert und haben sowas gemacht. Ne? Und heutzutage gibt's ja das kaum noch. Mhm. Ne? Aber so ein bisschen solche Dinge zu wissen, ne? Es ist schon nicht verkehrt. Und das ist wirklich eine Energiequelle, die man kennen sollte, sag ich mal so. Kommt doch bei uns, wenn irgendwo solche Survival-Trainings sind, gibt es ja zahlreiche Firmen, die sowas anbieten, kommt sowas ja auch immer mit vor. Und Birken, die wachsen ja auch teilweise in Regionen, die recht trocken sind. Mhm. Wenn man da mal was trinken will im Frühjahr, hat man schnell mal ein Gläschen voll.
Ja.
Aber wie gesagt, nicht versuchen irgendwie kommerziell, sondern nur mal so aus Freude an der Natur. In Degenershausen, da stehen natürlich auch Birken. Die sollte man aber, das ist ein Landschaftsschutzpark, ich glaube, da sollte man lieber nicht anbohren, dann gibt's Ärger. Ich kann es nur empfehlen, es ist wunderschön und sind jetzt auch einige Anlagen, die dann, es geht dann weiter mit Tulpen und Narzissen und dergleichen. Also ist eine sehr schöne Anlage wieder geworden, die eigentlich jeden Tag geöffnet ist. Und wo man, wie gesagt, sich länger aufhalten kann. Und wo auch dann, zurückzukommen auf Kinder, ne, das alles, die Pflanzen, die Bäume, die Büsche und die Hölzer beschriftet sind, wo man den Kindern dann noch ein bisschen was darüber erzählen kann. Ja, und dann hatte ich ja noch, wie gesagt, als Anregung, weil wenn es jetzt wieder schönes Wetter wird, dann will man ja auch mal ein bisschen raus, will man ja mal ein paar Ausflüge machen, will man ein bisschen in der Natur und so weiter. Und da hatte ich mir mal den Hü rausgesucht. Mhm.
Doch zuvor frühlingshafte Musik. Nun zum Hui.
Der ist ja mehr oder weniger nicht allzu weit weg. Nordharz, also zwischen Halberstadt und, ja, sagen wir mal so, Dördesheim, Hessen, wem das was sagt. Dazwischen ist also ein Höhenzug, der fast komplett bewachsen ist mit Buchenwald. Das heißt, es ist einer der größten geschlossenen Buchenwälder Europas, dieser Höhenzug. Riesige alte Buchen ohne Ende. Für mich manchmal verwunderlich, dass er nicht, wenn ich gerade sehe, wie sie bei uns im Moment in Gernrode ringsrum wieder alles schlagen, ne, dass sich da noch keiner reingemacht hat.
Stehen die irgendwo in der Naturschutz, ein Naturschutzgebiet vielleicht?
Ja, ich sage mal, das trifft immer nicht so ganz zu, wenn es um Kommerz geht. Aber da, wie gesagt, im Hü gibt es wunderschöne Wanderwege. Ja, es ist verhältnismäßig leicht, es sind also keine riesigen, die sind gut ausgebaut, keine riesigen Gefälle oder Steigungen, alles schön ausgebaut und es gibt auch eine ganze Menge zu sehen. Da haben wir ja dann beispielsweise das Kloster Hüßburg, dann haben wir im Umfeld des Hüß die Burg Schlanstedt, die man auch besichtigen kann, die in Privatbesitz ist. Dann gibt's am westlichen Ende hinterm Hü die Westerburg, Wasserburg Westerburg, wo man zudem auch wunderschön einkehren kann und essen kann und wo ja auch dann im Sommer viele kulturelle Highlights stattfinden. Ne? Da sind teilweise dann auch Vorführungen vom Norddeutschen Städtebundtheater und dergleichen. Also diese drei genannten Burganlagen sind immer ein Besuch wert, sage ich mal. Ne? In der Hüßburg beispielsweise kann man dann auch zu gewissen Zeiten die Klosterbibliothek besuchen und dergleichen. Wer sich für sowas interessiert, ist ja auch ein uraltes Kloster.
Wie lange besteht das schon? Mal 1000 Jahre? Oder?
Ja, das ist also seit, sage ich mal, seit Ottonenzeit. Und es ist mit größter Wahrscheinlichkeit so, dass dort schon andere Baulichkeiten waren. Man hat nämlich bei entsprechend baulichen Erweiterungen dort mit größter Wahrscheinlichkeit römische Fundamente gefunden, dass also schon seit Römerzeit dort Anlagen bestanden haben. Ja, und rund um Hü, da muss man sich mal, wie gesagt, genauer informieren. Da findet man auf unseren Internetseiten auch so einiges. Auch naturmäßig ist es also überhaupt nicht überlaufen. Da ist dann beispielsweise bei Hü-Neinstedt, das ist also so ein kleines Dorf mitten im Hü, da gibt es 100, 200 Meter von der Straße entfernt sogenannte Gletschertöpfe. Das sind Ausspülungen, die auf die Eiszeit hindeuten. Und das ist eines von diesen wirklich wenigen nachweisbaren Zeichen, dass die Eiszeit auch bis in unsere Region vorgedrungen ist hier. Und dann gibt es viel hier bei Wilhelmshall. Das ist auch so eine kleine Siedlung. Da waren früher Munitionsfabriken und sowas in Kriegszeiten und Vorkriegszeiten. Da sind auch so Steinbrüche und dergleichen. Da ist der sogenannte Roggenstein zu finden, wo auch Teile der Stadtmauern Wernigerode draus gebaut worden sind. Das ist also ein Material, was aus Meeresablagerungen entstanden ist. Also es gibt da schon vieles Interessantes zu entdecken und es ist nicht überlaufen.
Man kann ja auch mal ein bisschen eine ruhige Ecke im Harz genießen.
Darum.
Ja, müssen ja nicht immer alle sich auf den Füßen auf den Hexentanzplatz stehen.
Naja, ich habe das auch eben mit erwähnt, weil ich zumindest hoffe und glaube, dass dort im Moment alles sehr schön sauber und ordentlich ist. Es gibt ja viele Teile des Harzes, wo jetzt ziemlich aktiv Holz geschlagen wird und dergleichen. Und da kann man ja heutzutage überhaupt nicht mehr laufen. Da ist ja Schlamm ohne Ende und Dreck ohne Ende.
Durch die schweren Fahrzeuge, die das alles erledigen.
Das möchte man ja nur nicht unbedingt haben. Gut, dass man sich mal die Schuhe ein bisschen dreckig macht, wenn man im Wald unterwegs ist, das ist schon nichts Unnormales. Nee, aber durch einen dicken Schlamm warten muss man nicht unbedingt. Und das ist halt im Moment ein sehr, sehr vielen Wanderern wegen so. Und da denke ich mal, ist das nicht so. Die sind alle sehr gut ausgebaut und noch beschildert, die Wanderwege dort. Ne? Und ringsrum sind wunderschöne kleine Ortschaften, die es auch mal sicherlich lohnt zu erkunden. Ne? Bis hin nach hinten, das ist dann natürlich schon ein Stückchen weiter. Was ich immer empfehlen kann, dieser Mühlenort Abenrode, direkt an der Grenze, die ja viele Mühlen wieder rekonstruiert haben, wo es so richtig Mühlenwanderweg gibt, was sehr interessant ist. Ja, und dann gibt es so vieles, viele andere Dinge dort doch zu sehen, sage ich mal.
Und man kann ja auch mal abbiegen, überall stehen ja auch meistens Wegweiser da, guck doch mal dahin und guck doch mal dahin.
Eine Gegend, die ziemlich unbekannt ist bei uns, bis heute. Da war ja mal zu DDR-Zeiten, war ja das teilweise schon Sperrgebiet. Da ist ja kaum einer hingekommen. Und danach ist es dann, nachdem die Leute dann überall hinfliegen und hinfahren konnten, auch nicht wirklich irgendwo in Fokus geraten. Ja, aber ist ja nicht nur der Hü, da folgen ja auch nördlich am Harz entlang weitere Höhenzüge, die auch ähnlich interessant sind, auf die wir ja vielleicht in Zukunft nochmal detaillierter eingehen können, wie der Harley beispielsweise hier bei Fiedenburg, die ähnlich sind. Wo es wirklich Spaß macht, mal zu wandern und wo man, wenn man sich mal ein bisschen vorher schlau gemacht hat, auch durchaus dann schön einkehren kann. Im Hü gibt es beispielsweise bei Sargstedt noch die sogenannte Sargstedter Warte, das ist so ein Ausflugslokal. Da gibt es dann auch einen Turm, wo man hoch kann.
Das ist ja immer schön.
Ja,
Also für mich ist es immer schön, ich lasse immer keinen Turm aus.
Nee, es ist ja auch immer, ja, so ein Turm, der zu besteigen ist, ist immer schön. Ne? Mhm. Man ist immer erstaunt, was man wieder so alles dort entdeckt und sehen kann. Aber wie überall, wenn man sich nicht auskennt, sollte man sich im Vorfeld mal ein bisschen informieren. Das können wir ja hier in dieser Sendung nicht alles vorstellen. Okay. Wir können hier nur ein paar Tipps geben.
Also dann, heute guckt nun gerade nicht die Sonne, aber vielleicht in der nächsten Woche. Und dann
ja, ab morgen, übermorgen, habe ich gerade eben im Radio gehört.
Wobei es waren ja die letzten Tage immer ein paar Stunden Sonne.
Freitag soll hier in unserer Region eine kräftige Sonne scheinen und es sollen bis 17 Grad sein. Na. Also wärmer, ich sage mal im Moment, das ist denn auch nicht unbedingt gut für den Kreislauf.
Der Körper stellt sich ja gar nicht so fix um. Dann kann er ja durch den Hü gehen, wo es nicht so viele Steigungen gibt, dann ist es ein guter Einstieg.
Wo es auch noch ein bisschen bewaldet ist.
Eben.
Es ist ja auch, teilweise ist es ja im Moment so, nachts gehen die Temperaturen bis an den Gefrierpunkt ran und unter Mittag kommst du raus in der Sonne, da sind es 18, 19 Grad, ne, dass du fast kurzärmlich gehen kannst. Das ist auch dieses Grippe- und Erkältungswetter dann, diese Extreme, sage ich mal,
Temperaturen. Dann noch einen Temperaturen. Rucksack mitnehmen, Weste an, Weste aus, Jacke drüber, Jacke weg.
Das ist immer zu empfehlen.
Also so 3 Schichten, vielleicht findet sich noch einer, der alles trägt für die Familie.
Ja, im Hü kann man genauso gut auch toll mit dem Fahrrad erkunden.
Weil es flach ist, relativ.
Ja, die Wege sind auch entsprechend gut ausgebaut dafür. Und es ist auch nicht so viel Betrieb. Es ist nicht schön auf Wegen, die viel belaufen sind, wenn laufen Fahrräder kommen und die Wege sind schmal.
Naja, wie am Bodensee oder so.
Ja, und wenn es dann noch möglichst Mountainbiker sind, die dann mit Affengeschwindigkeit ankommen, dann hört auch manchmal der Spaß schon auf.
Ja.
Also das hat man da mit Sicherheit nicht. Mhm. Da kann man also locker mit dem Fahrrad von einem Ende zum anderen fahren oder auch außen drumherum um Hü. So an den Rändern lang und so einiges erkunden.
Ja, also auf zur nächsten Wander- und Radtour. Es gibt in Hü, glaube ich, auch ein Kunstmuseum in Rödersdorf.
Das ist gleich, ich sage mal, wenn man hinter Halberstadt in westlicher Richtung zum Hü fährt, dann ist gleich so ziemlich das erste, ist Röderhof. Ist so ein kleines Dörfchen, ein schönes. Und da ist unter anderem auch das Schloss Röderhof, was allerdings im Privatbesitz ist, was man aber auch zum Teil besuchen kann. Und dann ist da auch ein Kunstverein mit einem kleinen Kunstmuseum, wo dann auch so alle möglichen Künstler arbeiten und zum Teil dann ja auch irgendwelche, über irgendwelche Förderungen, was weiß ich, Stipendien oder sowas, ihrer Arbeit nachgehen. Ja, da ist denn auch die sogenannte direkt hinter diesem Schloss Röderhof die sogenannte Flüstergrotte, wo sich viele Geheimnisse und Mythen drum ranken. Diese Teile, die man dort sieht, werden von einigen oder von vielen Leuten als römische Hinterlassenschaften angesehen.
Hat man da auch Grabungen gemacht schon in,
ja,
in der Ecke?
Ja, diese Flüstergrotte ist erst so vor 150 Jahren errichtet worden aus alten Bauteilen, die angeblich oben von der Hüßburg stammen. Die hat der damalige Schlossbesitzer von Schloss Röderhof errichtet, diese Flüstergrotte. Man hat also keinen wirklichen Nachweis, wo die Bauteile herkommen. Sie hinterlassen den Eindruck, dass sie auf römische Dinge zurückzuführen sind. Denn ist ja auch nicht weit weg von Röderhof die sogenannte Danielshöhle.
Ja, ja.
Ne? Die ist ja auch sehr sagen- und mythenumwoben. Und nicht nur das.
Sondern?
Ja, es hat da auch wirklich Räuber gegeben. Es sind nicht nur Sagen und Mythen, sondern ich schreibe gerade an einem Buch, was fast fertig ist, über Mordgeschichten im Harz. 1000 Jahre Mord und Totschlag. Was so alles so für außergewöhnliche Mord- und Totschlagsgeschichten im Harz stattgefunden hat. Und bei dem einen oder anderen Räuberbande früher ist dann auch immer mal Danielshöhle im Gespräch.
Konnten sich da wahrscheinlich gut verstecken, auch Vorräte ansammeln und das braucht man ja alles, wenn man nicht gesehen werden möchte.
Ja, und dann ist ja, sag ich mal, erwähnenswert für diese ganze Region ist ja noch, das geht ja bis zu euch hierher, das war ja alles mal früher Meer, ja, absolut überflutet. Und man spricht ja teilweise von Land der 7 Meere, Das heißt, siebenmal haben sich Ozeane bis an Harz ran ausgedehnt und wieder zurückgezogen und haben dann ihre Hinterlassenschaften hinterlassen.
Ne? Hat man dann auch noch alte versteinerte Tiere?
Nee, sowas insbesondere Salz. Das Salz stammt ja daher.
Ah, ja.
Ja, und das geht ja bis hier zu euch, zu Stassfurt ist ja dieser gesamte Nordharzer Raum. Und dort hat man ja in Wilhelmshall früher auch Stein- und Kalisalze abgebaut. Und Probebohrungen haben ergeben, dass teilweise dort um Hü drumherum schon nach wenigen Metern die Salzvorkommen beginnen und teilweise 20, 30, 100, 200, 300 Meter dick sind.
Mhm. Das ist ganz schöne Masse.
Ja? Nur leider ist das im Moment nicht wirklich mehr interessant.
Ja, man weiß es nie, wie es kommt wieder.
Nee, sag ich ja. Was wir noch haben, haben wir noch. Ne?
Gab ja auch mal Projekte dann bei uns in Stassfurt wieder Kohle abzubauen. Gab es ja auch mal.
Ach, ich denke mal, es kommt alles irgendwann wieder. Ne? Mit vielen, was das Mansfelder Land betrifft hier, mit Kupfer, Schiefer und dergleichen, ist man ja immer wieder dabei zu analysieren, kann man die Halden aufbereiten, macht es Sinn weiter, neue Bergwerke zu teufeln. Und wir haben ja auch schon von anderen Gebieten, Rammelsberg und Goslar und so weiter gesprochen. Ne? Also da sind viele Leute immer dran, die sich da Gedanken diesbezüglich machen, Analysen erstellen, ob es denn Sinn macht. Und sicherlich wird das Salz auch mal wieder interessant sein, bin ich mir fest von überzeugt. Ja. Ne? Salz ist ja auch beispielsweise hervorragend geeignet, um Energie zu sparen, für Energiespartanks. Bis jetzt haben wir ja immer noch nicht eine wirkliche Lösung und überall, wie wir die Energie von Windrädern und Solar und Photovoltaik und so weiter, wie wir die speichern. Mhm. Und in diesem Zusammenhang könnte Salz irgendwann wieder eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen. Ja, und wie gesagt, diese nördlichen Orte dort am Hüde sind auch recht interessant. Da gibt es also so einiges zu entdecken. Da ist denn unter anderem auch, ich glaube, in Dedelehm, kann mich aber jetzt nicht hundertprozentig festlegen, ich glaube, in Dedelehm gibt es dann beispielsweise ein Tierarztmuseum. Mhm. Das ist das einzigste in Deutschland meines Wissens nach überhaupt. Denn ist da auch, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, in Dedelehm oder im Nachbarort, ist eine Schnaps- und Whisky-Brennerei. Und der Whisky ist vielfach ausgezeichnet worden mittlerweile. Ne, ist einer der besten deutschen Whiskys, den man dort auch dann erwerben kann auf dem Hof. Also ich will nur sagen, es ist dort so einiges zu entdecken. Mhm. Hofläden gibt es da auch so einige. Mhm. Ne? Wunderbare Fleischereien, Landfleischereien und dergleichen, die man sonst hier bei uns kaum noch findet.
Das stimmt.
Dann sind dort auch im Umfeld Obstanbaugebiete.
Unter
das ist
anderem
dann die Zeit mehr oder weniger des Herbstes, wo ich dann da Obst erwerben kann. Meine Frau hatte dort früher auch mal beispielsweise Birnenplantagen. Dann haben wir im Herbst immer die Birnen gepflückt und abgegeben. Mhm. Das ist ja alles heutzutage nicht mehr so interessant, weil mit dem Verkauf ist es alles ein Problem. Unsere Birnen pflückt auch keiner mehr, weil das sind alles uralte Bäume. Und heutzutage sind die Normen so fest, da darf keine Birne mehr irgendwo ein bisschen Schorf haben. Die müssen alle gerade gewachsen sein. Und diese Sortiererei und für diese Preise heutzutage, das ist einfach nicht mehr machbar. Ne? Mhm. Aber viel Obst, sag ich mal, im Herbst kann man dort auch erwärmen und da weiß man mit Sicherheit, wie gesagt, es ist biologisch, ökologisch angebaut.
Mhm.
Ne? Gibt es auch viele Streuobstwiesen, wo man dann selber mal vielleicht so ein bisschen Hand anlegen kann.
Ja, und jetzt gibt es erst einmal eine musikalische Pause mit Element of Crime. Bei dieser Band entwickeln sich gerade dunkle Wolken. Und danach unser Porträt einer bekannten Frau aus dem Harz. Ja, und jetzt heißt es sozusagen Frauen an die Macht. Hedwig von Alten, unser Geburtstagskind aus dem Harz.
Ja. Im März. Am 24. März. Das Adelsgeschlecht von Alten gibt es ja bis heute noch im Niedersächsischen. Sind erneut jetzt hier wieder auch in meiner Region stärker vertreten, indem sie größere Wälder wieder erworben und gepachtet haben und dergleichen und wieder Waldwirtschaft betreiben. Ja, und Hedwig von Alten, in Bad Harzburg geboren, war eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin.
Ja, und das schon zu ihrer Zeit.
Und das Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das, noch nicht so besonders viel Anerkennung gefunden hat.
Es war mir so eine Vorreiterin, die so manches in Gang gesetzt hat wahrscheinlich.
Sie hat sowohl, das war, trifft ja nicht nur zu auf, sag ich mal, gesellschaftliche Probleme und politische, sondern sie hat auch Probleme gehabt mit ihren schriftstellerischen Wirken. Das war zu jenen Zeiten auch noch nicht so unbedingt üblich, dass Frauen halt Bücher geschrieben haben.
Ne? Das war alles Männerdomäne.
Das war alles so ganz am Anfang, ne, man, diejenigen, die sich dort hervorgetan haben und als Pioniere, die hatten es schwer, überhaupt irgendwas zu veröffentlichen. Ne? Das wollte man nicht in der Männergesellschaft. Da gab es so einige, sie hat, wie gesagt, sie hat dann doch so einige Romane und auch Gedichte und andere Dinge geschrieben. Insbesondere dann auch um 1900 rum, als es denn aufkam für Zeitschriften, für illustrierte Zeitschriften und dergleichen, ne? Wo man denn immer zuerst noch bereit war, irgendwo so Romanteile oder Romane in Teilen zu veröffentlichen.
Und sie hat sich auch eingesetzt in Österreich auf Anregung hin erste Rechtsschutzstellen für mittellose Frauen, dass sie dort eingerichtet worden, wo sich Frauen hinwenden können.
Ja,
sind ja alles so Sachen, die es noch gar nicht gab. Und die Frauen, ja, dass die leicht Probleme hatten. Kinderreichtum war ja auch immer nicht immer nur ein Segen.
Nee, weiß Gott nicht.
Ja.
Und es gibt wenig Informationen darüber, aber es muss ja Gründe gegeben haben, warum sie das ausgerechnet in Österreich gemacht hat.
Ne?
Wahrscheinlich hat sie hier keine, in Deutschland keine Möglichkeiten gefunden.
Ja. Ne? Gut, in Dresden hat sie wohl auch was in Gang gesetzt.
Na, da hat man damals ja dann Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, hat erste Frauenzeitschriften, emanzipatorische Zeitschriften, wie sie damals gesagt haben, herausgegeben. Und da hat sie dann halt auch die Möglichkeit bekommen, sowohl schriftstellerisch als auch mit anderen Themen dort publizieren zu können. Aber es war halt eine sehr schwierige Zeit damals noch für Frauen.
Aber es war ein Ansatz.
Es war ein Ansatz, es war nicht gewünscht.
Und hat anderen Frauen auch wieder Mut gemacht, sich dafür einzusetzen, für die Rechte der Frauen.
Ja. Naja, und heute ist es selbstverständlich, ne?
Ja.
Zumindest für Deutsche.
Ja, für Deutsche, ja.
Ja, und mit einem Song von Bettina Wegner mit dem frühlingshaften Titel Frühling und Sonne verabschieden wir uns recht herzlich bis zum nächsten Harzlichem im April. Konstanze Holthoff und Bernd Sternal. Tschüss.